Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendung Eisberg voraus. Und wir möchten heute über gefährliche Strömungen in der Gesellschaft und der Gemeinde sprechen. Und mit mir im Studio ist heute der Fritz Dengel. Danke, dass du wieder bei uns bist. Du warst ja schon öfter in der Sendung.
Gerne.
Und ich habe Lust, mit über dieses Thema zu sprechen, weil es gerade sehr aktuell ist. Es soll ein bisschen gehen über das, was gerade die Gesellschaft bewegt und auch welche Strömungen mittlerweile in die Gemeinden hineinkommen. Mhm. Und so ein bisschen auch über den Umgang damit. Da habe ich mir ein paar Notizen gemacht über so einzelne Dinge, zum Beispiel der Bereich Esoterik und Gewalt. Esoterik breitet sich immer mehr aus in der Gesellschaft und Esoterik ist halt ein Riesenbegriff, da sind viele Dinge drin, okkulte Praktiken, viel Spiritismus und solche Dinge. Aber was man auch merkt, und vor allem in der Gesellschaft, es breiten sich zum einen diese Dinge aus, zum anderen aber habe ich das Gefühl, dass die Menschen immer gewaltbereiter werden. Weiß nicht, geht es dir auch so? Würdest du sagen, die Gewaltbereitschaft der Menschen, so vielleicht in den letzten 50 Jahren, hat zugenommen?
Ja, definitiv. Ja. Ich denke so an meine Kindheit, die war schon ganz anders. Also da war noch viel mehr Respekt gegenüber den anderen Menschen da. Also gegenseitiger Respekt, Wertschätzung, Achtung voreinander. Allein schon, und ich rede ja eben von 30 Jahren weg, ja, also nicht viel mehr, aber wenn man heute, von damals auf heute, sehe ich schon einen Riesensprung. Nicht zuletzt auch dadurch, dass, klar, es schwingt immer ein bisschen mit, ja, bei mir sind natürlich auch die Texte von Paulus, zum Beispiel im 2. Timotheus, wo er sagt, wie die Menschen am Ende der Zeit vor der Wiederkunft, bevor es zu Ende geht, werden, ja, sie werden voller Hass sein, lieblos, gewaltbereit und all diese Dinge, ja, mhm. Und ja, das, also es erfüllt sich wirklich wahrhaftig vor unseren Augen, ja.
Es ist interessant, dass das ist ja schon vorhergesagt, dass es so sein wird. Und wenn wir es jetzt versuchen zu analysieren und sagen, woher kommt diese Neigung eigentlich bei den Menschen? Also was verursacht das in den Leuten? Hast du dir da mal Gedanken darüber gemacht? Warum sind die Menschen immer gewaltbereiter oder warum hassen sie immer mehr? Warum sind sie liebloser geworden?
Wir haben ja auch hier wieder etwas, was uns in den Evangelien deutlich gesagt wird, dass die Liebe erkalten wird am Ende der Zeit. Aber das muss ja Ursachen haben. Ja. Mhm. Aus dem geistlichen Blickwinkel her ist ja klar, wissen wir, der Heilige Geist zieht sich am Ende der Zeit immer mehr zurück von der Welt, ja, weil er auch unerwünscht ist. Die Menschen wollen nicht mit ihm, sie wollen ihr Leben leben, wie sie es wollen. Also das Ich ist das große Problem. Aber um vielleicht auf konkrete Ursachen zu sprechen zu kommen, ich sehe jetzt in der Entwicklung in den letzten 10, 20 Jahren, die sehr, sehr massiv zugenommen hat, ist einfach durch die Medien. Mhm. Das heißt, gewaltbereite Videospiele, Musik, die gewaltverherrlichend ist und, ja, Filme, all das, was durch die Medien konsumiert wird. Und zudem kommt noch das berühmte Smartphone, wer hat es heute nicht? Ja? Auch schon 90-jährige Rentner haben die Dinger und kennen sich damit aus. Also wir sind schon so weit, dass es wirklich absolut salonfähig ist für jeden, für jedes Alter. Ja, und die Frage ist immer nur, was konsumiere ich in den Medien? Ja? Und die Medien...
Das glaube ich auch. Das glaube ich ein wichtiger Punkt. Ja. Ich habe dazu mal geforscht, wie das damals war zu Ellen Whites Zeiten, also zur Zeit unserer Pioniere. Ja. Das ist ja nun doch schon sehr lange her, vielleicht 150 Jahre oder auch 100 Jahre, je nachdem sozusagen, wie weit man zurückgehen will.
Genau.
Und damals gab es auch schon solche Strömungen. Also Ellen White schreibt, was die Medien verursachen, schreibt natürlich jetzt nicht über Fernsehen oder Radio. Sie schreibt aber über Medien wie Bücher zum Beispiel. Mhm. Und im Botschafter der Hoffnung auf Seite 135, da sagt sie, eine teuflische Anziehungskraft geht von diesen Büchern aus. Die Jugend gerät beim Lesen von Verbrechen und Abscheulichkeiten in ihren Bann. Diese Darstellungen erregen in ihnen den Wunsch, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und sei es selbst durch böse Handlung. Der Einfluss mancher mehr geschichtlichen Darstellungen ist nicht viel besser. Die Gräuel, Grausamkeiten und ausschweifenden Handlungen in diesen Schriften wirken in vielen Gemütern wie Sauerteig und reizen zum Vollzug ähnlicher Taten. Bücher, die satanische Handlungen der Menschen schildern, verherrlichen das Böse. Die schrecklichen Einzelheiten des Verbrechens und des Elends brauchen nicht in Erinnerung behalten werden und niemand, der an die gegenwärtige Wahrheit glaubt, sollte sich dazu hergeben, ihr Gedächtnis zu verewigen. Also hier werden Dinge beschrieben, sie schreibt dann unter anderem...
Sehr guten Weitblick. Also,
absolut, das ist genau das, was wir heute sehen.
Genau das, ja. Ja, richtig.
Sie schreibt zum Beispiel damals, Menschen haben Kriminalromane oder Indianergeschichten und sowas, die ja vielleicht auch einen historischen Hintergrund hatten, gelesen, aber die haben sie so aufgereizt, dass sie selbst sozusagen, dass sie Verhaltensstörungen davon bekommen haben. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass viel stärker noch als diese Bücher, zum Beispiel heute, Spiele, Filme
genau.
und so wirken.
Richtig, genau.
Ist, glaube ich, ein großes Problem, das wir heute in der Gesellschaft haben. Dieser Zeitvertreib, was macht der mit unserem Charakter? Also wie wirkt er auf uns? Da gibt es einen Tipp von Paulus. Wir können es mal aufschlagen in der Bibel, in Philipper 4, Vers 8. Was wir eigentlich machen können. In Philipper 4 und dort Vers 8, da schreibt Paulus, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert und wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht.
Genau.
Aufruf an uns Christen, schaut auf die guten Sachen und beschäftigt euch mit denen und nicht mit schlechten Dingen, bösen Dingen, irgendwelchen fiktiven Dingen.
Genau. Schließlich ist ja auch, ich glaube auch, die Macht des Einflusses von Dingen, die uns umgeben, ja, die ist, glaube ich, ziemlich stark unterschätzt. Ja. Also wir denken oft, ach, das macht mir nichts aus, wenn ich das konsumiere, das tue, dies oder jenes. Ja. Aber schlussendlich, was für Folgen das hat, ja, was das alles in mir bewirkt hat und letztendlich von einem Gedanken zum Wort bis hin zur Tat führt, ja, das merke ich dann immer erst, wenn es zu spät ist. Ja. Also der Einfluss ist elementar, ist sogar grundlegend. Für meine Zukunft. Deswegen heißt ja auch, die Kinder ist ganz wichtig, im Alter bis zu 10, 12 Jahren, ja, glaube ich, schreibt Ellen White, ist es ganz wichtig, dass man sie wirklich, wirklich in einer Art und Weise, also wirklich eine christliche Art und Weise, wo man ihnen all das hineinlegt, was Gott möchte, was ja, über Gott, dass sie das lernen, dass sie ein Fundament haben, auf das sie später zurückgreifen können. Weil das sind die ersten Jahre, an denen sich eben mehr oder weniger auch alles entscheidet nachher.
Absolut. Ja. Und solche Dinge, also finden wir mittlerweile nicht nur in der Gesellschaft, da sind sie mittlerweile gesellschaftsfähig geworden, sondern eben auch schon die Strömung in die Gemeinden hinein. Also dass solche, ich weiß nicht, Romane, Märchen, fiktive Dinge, falsche Filme, falsche Musik in die Gemeinden hineinkommen. Und da richten sie böse Sachen an. Und es führt gleichzeitig dazu, wenn sich die Gemeinden und die Christen in der Welt mit solchen Dingen beschäftigen, dass etwas anderes in ihnen vernachlässigt wird, dass etwas in ihnen kaputt geht. Und das will ich mal kurz vorlesen aus Gute Nachricht für alle. Da schreibt Ellen White auf Seite 284. So wie in den Tagen der Apostel Menschen mit Hilfe von Tradition und Philosophien versuchten, das Vertrauen in die Schrift zunichte zu machen, so geschieht Ähnliches auch heute. Durch populäre Ansichten wie höhere Bibelkritik, Entwicklungslehre, Esoterik, Theosophie und Pantheismus sucht der Feind der Gerechtigkeit, die Menschen auf verbotene Wege zu locken. Vielen erscheint die Bibel wie eine Öllampe ohne Öl, weil sie sich in ihren Gedanken auf einen spekulativen Glauben eingelassen haben, der zu Missverständnissen und Verwirrung führt. Weil viele solche Strömungen, Esoterik, höhere Bibelkritik, Evolutionstheorie, also solche Dinge, immer mehr konsumiert werden, erscheint die Bibel wie eine trockene Öllampe, sagt man, eine Lampe ohne Öl.
Genau. Ich denke, das ist auch nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass wir die Bibel nicht mehr als Autorität, die über allem steht, betrachten. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo wir Wissenschaft haben, wo wir Philosophie haben, wo wir verschiedene Theorien, Theosophien, wo Pantheismus, wie damals Kellogg und so, wo wir verschiedene Strömungen haben, die in der Welt eine gewisse Kraft haben, wird das alles zusammengemixt mit der Bibel und dann versucht man in einem gewissen Kontext einen Kompromiss oder eine Lösung zu finden. Mhm. Aber wenn die Bibel nur ein Buch von vielen verschiedenen ist oder wenn die Bibel nur eine Theorie ist von vielen verschiedenen, dann haben wir ein Problem. Und die Frage ist, wo sind wir als Gemeinde selbst oder als Christen da auf diesem Glatteis ausgerutscht? Ja, wo ist es passiert? Warum geben wir irgendwelchen Philosophien oder Theorien meistens viel mehr Bedeutung als dem, was Gott sagt? Das ist mir ein Rätsel geworden. Genau, das sollte eigentlich überhaupt nicht zur Debatte stehen.
Genau, das ist super gefährlich. Ne? In den Gemeinden, wenn ich merke, in meiner Familie oder in meiner Gemeinde, in meiner Gesellschaft, dass es dort immer Ärger zugeht, und dass das Wort Gottes wenig Raum hat, dann liegt das ganz oft einfach daran, dass sich entweder meine Familie, meine Gemeinde oder die Gesellschaft mit falschen Dingen beschäftigt und das Wort Gottes sozusagen gar nicht mehr den, ja, wie sagt man, die Stellung hat, die es haben sollte.
Ja, genau.
Also was können wir tun, wenn wir das merken? Wir können in den Gemeinden dagegen wirken und in unseren Familien, ja, indem wir unseren Fokus nicht auf, ja, so nichtige Dinge richten. So ist und das muss in den Gemeinden auch verbreitet werden, also sowohl in den Adventgemeinden als auch in allen anderen Gemeinden dieser Welt,
so ist es,
ja, dass wir unseren Fokus wieder auf die Bibel richten, dann werden wir viele Probleme in dieser Welt lösen können. Wo wir gerade bei so Charakterfragen sind, jetzt haben wir als Adventisten auch eine besondere Botschaft. Also wir haben die Gesundheitsbotschaft, die wir verkündigen, die wir ja seit vielleicht 200 Jahren fast predigen. Welche Rolle spielt eigentlich der Lebensstil in Bezug auf unseren Charakter?
Mhm. Im Grunde genommen eine sehr enge, also die sind verknüpft miteinander. Mein Lebensstil, wie soll ich es ausdrücken, mein Lebensstil gebiert den Charakter am Ende. Also das, so wie ich lebe, ja, so werde ich nachher handeln oder sein. Ja. Meine Wesenszüge stehen eigentlich durch meinen Lebensstil. Ja. Vielleicht bedingt sich das sogar gegenseitig, ja, dass man sagt, das ist so ein geschlossener Kreislauf, dass man das, was ich denke, wie ich fühle, wie ich handle, ja, so werde ich auch leben und umgekehrt auch, so wie ich lebe, so werde ich denken, fühlen, handeln. Ja. Das ist aneinander bedingt, aber ich denke, am Anfang steht auf jeden Fall der Lebensstil, nämlich mit einem Lebensstil, der sich abgrenzt von dem klassischen Stil dieser Welt. Also die Welt, die proklamiert ja vieles, ja, was nicht gut ist, was ungesund ist, was sogar gefährlich ist, ja, der Konsum von verschiedenen Dingen und so weiter. Wohin wird das in der Konsequenz führen? Ganz simples Beispiel, wenn ich der Meinung bin, ich brauche jeden Abend ein Glas Wein, ja, was wird das mit meinem Verstand tun? Ja? Es wird ihn jeden Abend benebeln. Wie kann ich dann mit Gott in Gemeinschaft treten? Wie kann ich dann dort wachsen in dem Bereich? Es geht nicht. Das heißt, mein Charakter wird sich in eine ganz falsche Richtung entwickeln. Ja. Mhm. Also das macht sehr viel aus, mein Lebensstil.
Das, glaube ich, ist jetzt gerade zum Ende der Zeit eine ganz wichtige Frage geworden. Denn es gibt viel Ablenkung um uns herum. Und jetzt müssen wir eigentlich alle Zeit nüchtern sein, also gerade jetzt. Jetzt bei Lebensstilfragen ist das so ein bisschen so, dass das, was unseren Körper belastet, auch gleichzeitig auf unseren Geist wirkt.
Genau.
Und ich finde ein interessantes Zitat von Ellen White in dem Buch Christliche Mäßigkeit auf Seite 97. Da sagt sie, wer zu viel isst oder ungesunde Nahrung genießt, verringert seine Kraft, den Leidenschaften und Lüsten zu widerstehen. Viele Eltern lassen ihre Kinder essen und trinken, wann sie wollen, um sich die Mühe, ihren Kindern mit aller Geduld Selbstverleugnung beizubringen, zu ersparen. Das Verlangen, den Geschmack zu befriedigen und den Lüsten zu folgen, nimmt mit den Jahren zu und folglich wird die so gewöhnte Jugend, je älter sie wird, von ihren Lüsten beherrscht und ein Sklave der Genusssucht. Sobald sie in Gesellschaft kommt und ins Leben tritt, ist sie machtlos, den Versuchungen zu widerstehen. An dem Schwelger, dem Sklaven des Tabaks, dem Trinker und den Trunkenbolden sehen wir die bösen Folgen einer unrichtigen Erziehung und der Selbstbefriedigung. Das ist sehr interessant. Mhm. Wenn ich unmäßig bin in meiner Nahrungsaufnahme oder die falschen Dinge esse oder zur falschen Zeit esse, dann werden meine natürlichen Abwehrkräfte gegen die Sünde geschwächt.
So ist es. Völlig richtig. Ja? Also es macht viel mehr aus, als wir denken. Manchmal denken wir, ich kann auf der einen Seite tun, was ich will, aber auf der anderen Seite bin ich korrekt. Ja? Nein, wenn ich auf der einen Seite viel Falsches mache, dann wird der Einfluss so stark sein, dass ich auf der anderen Seite keine Kraft mehr habe, so zu sein, wie ich eigentlich sein sollte. Denn die Kraft, die erfolgt ja, gut, als Christen wissen wir, unsere Lebenskraft kommt von Gott. Ohne Jesus können wir nichts tun, sagt Jesus selbst. Mhm. Aber jetzt die Kraft, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt, ja, ist sehr, sehr stark davon abhängig, wie ich mein Leben führe. Also der Lebensstil selber. Ja. Denn daraus kommt, die wie es auch Ellen White hier sagt, ja, gehe ich einen falschen Weg, werde ich die Werke des Teufels tun.
Ja. Und es ist ja manchmal so, dass also Menschen kämpfen mit irgendwelchen Sünden und sagen, ich möchte die gerne überwinden, aber ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich habe das Gefühl, Gott hört meine Gebete nicht. Dabei ist es manchmal einfach nur eine Frage der Umstände des Lebensstils. Also Gott hat uns gesagt, was hilft, wie wir leben sollen, gerade auch im Hinblick auf die letzten Tage dieser Welt. Ja. Und wenn wir das befolgen, dann werden ganz viele Dinge, die wir ständig mit uns rumschleppen und sagen, warum kann ich bestimmte Sünden nicht ablegen, warum falle ich immer wieder in das gleiche Loch, das wird dann plötzlich aufhören in meinem Leben. Weil ich merke, meine Widerstandskräfte gegen die Sünde werden wieder wachsen, werden kräftiger werden. Und das sind manchmal so einfache Dinge. Jetzt aber der Lebensstil mittlerweile so, ich meine, heute werden, also allein die Nahrungsindustrie, was die mit uns macht. Heute werden Käfer gegessen und Würmer und verschiedene Dinge, die sozusagen in die Nahrung mit beigemischt werden. Jetzt laut neuer EU-Verordnung, legal, auch mit sehr schwacher Kennzeichnung. Mhm. Das wird dazu führen, dass die Abwehrkräfte gegen Sünde in den Menschen
abnimmt.
Abnehmen, genau. Ja, danke.
Genau.
Also das halte ich für einen ganz, ganz gefährlichen Weg. Und das ist eben ein Problem in der Gesellschaft, aber eben auch ein Problem in den Gemeinden.
Ja, richtig.
Also wenn wir darauf nicht achten, auf unseren Lebensstil, dann gehen unsere Gemeinden sozusagen von innen her kaputt.
Richtig. Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen. Mhm. Wir haben jetzt so, wenn wir über gesunden Lebensstil reden in den Gemeinden, dann hört man oft, dass der Fokus liegt primär immer auf der Ernährung. Ja. Das ist so ein bisschen so der zentrale Punkt, von dem sich keiner wegbewegt. Ja. Aber interessant ist halt, dass Ellen White ja eben über 8 Ärzte spricht. Ja. Und Ernährung ist einer davon. Und was ich auch festgestellt habe, was auch elementar ist, also wie die anderen auch, ja, es gibt Leute, die ernähren sich super gesund, was ja wirklich gut ist. Ja. Aber dann hörst du, die haben vielleicht 4 oder 5 Stunden Schlaf in der Nacht, manchmal nur 2 oder 3 Stunden, ja, und kriegen es anders nicht hin, weil sie so viel um die Ohren haben und so weiter. Ja, dann kannst du dich noch so gesund ernähren. Also es ist wirklich wichtig, dass wir alle Ärzte beachten, ja, die frische Luft, die Sonne, die Bewegung, das Licht, all das, was Ellen White sagt. Und dann die Kombination aus allen 8 macht aus uns dann das, was Gott sich gerne wünscht oder vorstellt. Ja.
Absolut, ja.
Aber eben sich auf einen zu fokussieren, da müssen wir auch ein bisschen tiefer in uns gehen und uns die Frage stellen, wo, an welchem Punkt scheitere ich noch kläglich und frage mich dann immer, warum funktioniert das nicht in meinem Leben?
Mhm. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Was nützt es, wenn ich vielleicht darauf achte, was ich esse, aber meine Andachtszeiten am Tag vergesse?
Zum Beispiel.
Oder keinen Sport mache.
Genau.
Oder zu wenig Schlaf habe. Also sind ja verschiedene Dinge,
ja.
Die zusammenziehen. Genau wie du sagst, sind ja also diese 8 Ärzte, von denen sie spricht. Jetzt ist es ja so, in den Gemeinden merken wir, dass diese Einflüsse sozusagen von der Welt, von der Gesellschaft immer mehr auch sozusagen um sich greifen.
Ja.
So weiter die Zeit voranschreitet, genau. Umso schwächer wird die Gesellschaft und die Gesellschaft ist natürlich auch, oder die Gemeinde ist Teil der Gesellschaft. Ja. Jetzt in den Gemeinden, was können wir denn tun, ganz praktisch, um den Gemeinden zu helfen? Also ich hab mir so gedacht, was ich ganz praktisch finde, natürlich ist es gut, wenn wir, also erstmal wirklich das Wort Gottes zu predigen, dass wirklich Andachten da gehalten werden in den Gemeinden, wirklich Gott spricht und nicht Menschen. Mhm. Dann was anderes, natürlich, wir machen ganz oft so, wir geben Gesundheitskurse.
Genau.
Und was ich auch ganz praktisch finde, sind zum Beispiel Sportgruppen in den Gemeinden zu etablieren. Mhm. Dass man zum Beispiel sich an einem Sonntag oder so gemeinsam Wanderungen macht, joggen geht, irgendwelche Art von Sport und Bewegung
treibt. Aktivitäten, ja,
genau. Aktivitäten, genau.
Ja.
Ist ein gutes Gemeinschaftsgefühl, ist an der frischen Luft, wenn es gut ist, wenn man Glück hat, hat man auch Sonne.
Genau. Ja, ich sage mal, ich denke, der Schlüssel ist, dass man an den Punkt kommt, wo es jeder für sich selbst versteht, wie wichtig es ist für meinen Charakter. Wie wichtig dieser Einfluss ist, was ich mache oder was ich nicht mache, ist nicht egal. Ja? Und ich glaube, wenn diese Schranke durchbrochen ist, dann würden viel mehr Leute aufstehen und sagen, hey, so geht es nicht mehr, ich muss irgendwas tun, ich merke ja, es geht ständig nur noch bergab, weil ich dies, jenes vernachlässige oder gar nicht tue und hier muss es Klick machen und dann glaube ich, dann sind wir schon mal einen Riesenschritt vorwärts gekommen, aber ich glaube, dass bei vielen dieses fehlende Bewusstsein des Einflusses dessen, was ich tue oder nicht tue, eben einfach dazu führt, dass wir so sind, wie wir sind. Mhm. Und ich schließe mich ein, bin auch noch nicht dort, wo ich eigentlich mir wünschen würde.
Genau, das hat immer einen Einfluss auf unseren Charakter.
Immer.
Und ich finde es ganz spannend, ich habe ein relativ langes Zitat hier von Ellen White, ich will es jetzt nicht vorlesen, aber nur mal zusammengefasst, hier schreibt sie, dass sozusagen viele Dinge, die wir falsch machen in unserem Lebensstil, Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Wir werden dann krank und dann ist es oft so, dass wir für die Menschen beten, weil sie krank sind, dass sie wieder gesund werden. Mhm. Und diese Gebete werden aber nicht erhört. Also wenn das Rezept schon da ist, wenn wir wissen, was wir tun sollen, aber bewusst falsch handeln, wenn wir auch keine Heilung erfahren. Ich schreibe sogar, dass Gott den Menschen eher schaden würde, wenn er sie heilen würde, in dem Fall. Also der erste Weg ist sozusagen im Glauben an der Lehre, die uns Gott gegeben hat, festzuhalten und demnach zu leben für ein gesundes Leben und für eine gesunde Gesellschaft.
Genau. Richtig.
Ja, wahrscheinlich heute noch mehr denn je. Nun, wenn wir auf die Gesellschaft gucken, sind ja viele Dinge gerade im Argen. Ist ja nicht nur sozusagen der Lebensstil oder der Einfluss von Esoterik, Gewalt und solche Dinge, die immer mehr um sich greifen, sondern eben auch ganz elementare gesellschaftliche Dinge wie zum Beispiel Ehe und Familie. Welches Familienbild, würdest du sagen, sehen wir so in 2023 in der Welt oder in Deutschland?
Ja, auch hier hat sich ein großer Wandel vollzogen. Das ist mit Sicherheit an keinem vorübergegangen. In den letzten Jahren wurde weltweit, gerade auch in den westlichen Nationen, Industrienationen, den starken Nationen, ja, der berühmte Westen, ja, wurde natürlich sehr stark forciert in die Richtung, dass eben die gleichgeschlechtliche Ehe oder diese Dinge, jeder kann tun und lassen, was er will, einfach auf das gleiche Treppchen mit der eigentlichen Definition von Ehe, wie es Gott gegeben hat, gestellt wurde. Ja. Das heißt also, die Dinge, die dem Teufel gefallen, werden jetzt auf eine gleiche Ebene, um nichts zu sagen, auf eine höhere Ebene gestellt. Mhm. Weil ja mittlerweile wir schon an dem Punkt angekommen sind, wo es ja gefährlich ist, wenn du jetzt etwas gegen eine normale, eine klassische Ehe, wie es die Bibel sieht, sagst, ja gut, okay, aber wenn du etwas gegen eine gleichgeschlechtliche Ehe sagst, dann wird es schon gefährlich. Das heißt, im Umkehrschluss, was ist eigentlich passiert? Was ist eigentlich passiert in dieser Gesellschaft? Also die Dinge Satans wurden direkt über das gestellt, was Gott gesagt hat.
Interessanter Punkt, ja. Aha. Das biblische Bild ist ja von der Ehe ja, sehr harmonisch, auch sehr schön. Also es gibt sogar eine Ordnung in der Ehe. Heute ist ja sozusagen, alle sind gleich, jeder muss sich selbst verwirklichen in der Ehe. Mhm. Und Gottes Bild war eher, einer dient dem anderen, genau. Man hilft einander. Und das ist eigentlich das Fundament der Gesellschaft. Wenn sich allerdings jeder selbst verwirklichen will in der Ehe und das auf die Gesellschaft übergeht und eben auch in die Gemeinden reingreift, dann können wir nicht mehr dieses Bild, das Gott uns mal gegeben hat, vernünftig repräsentieren. Ich meine, es hat ja einen Grund, warum Gott zum Beispiel gesagt hat, dass sich in der Ehe die Frau dem Mann unterordnen soll. Das ist ja nichts Böses, es soll ja eigentlich ein Segen sein, sowohl für den Mann als auch für die Frau. Nun, diese Ordnung, mit der möchte er uns ja zeigen, was wir in von Paulus lesen, in Epheser zum Beispiel, wo er sagt, er spricht über die Ehe und sagt, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde.
Ja.
Also anhand der Ehen, die wir führen, sollen wir ein Bild zeigen von der Beziehung von Christus zu seiner Gemeinde. Und das geht heute in der Gesellschaft ziemlich verloren. Mhm. Also in der Gesellschaft, aber eben mittlerweile auch eben immer mehr in den christlichen Gemeinden, die wir weltweit haben.
Ja.
Weil das Bild so verzerrt und so verzogen ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es hängt nicht nur so an der Ehe, sondern eben auch in der Erziehung der Kinder. Auch Kinder achten ihre Eltern nicht mehr so, wie sie es eigentlich sollten.
Genau.
Und wenn sie ihre Eltern nicht mehr achten, achten sie den Lehrer in der Schule auch nicht mehr.
Ja klar, das ist ein Rattenschwanz. Ja.
Genau.
Richtig, genau. Ja, es ist, wie du sagst, ja, wie du auch gesagt hast, Paulus, der sagt ja nicht einfach nur die Hierarchie in der Ehe, ja, so und so und so, ja, der Mann über der Frau, die Frau über den Mann. Und dann kommt automatisch, wenn man die Dinge aus dem Kontext rauszieht, einfach mal so unreflektiert drüber hinwegschaut und eigentlich gar nicht weiß, warum das so ist, ja, dann kommt man schnell zum Schluss, ja, warum muss jetzt die Frau unter dem Mann stehen? Ja? Und dann wird in der Gesellschaft darüber debattiert und schon wird dieses Bild als ein feindliches Bild präsentiert in der Gesellschaft. Und der Teufel, der hat schon geschafft, was er wollte und fängt jetzt an, die Dinge zu verändern. Ja? Aber wenn wir mal schauen, was eben Paulus darüber sagt, dass wenn er sagt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, dann sagt er aber auch, ihr Männer liebt eure Frauen wie? So wie Christus die Gemeinde geliebt, dann wer hat Christus die Gemeinde geliebt, er ist für sie gestorben. Mhm. Das ist Wahnsinn.
Ja. Das gehört zusammen. Ne?
Das gehört zusammen. Und wenn man das im Kontext, dann merken wir eigentlich, was für eine Tiefe da drin steckt. Mhm. Aber das interessiert den Teufel nicht. Und das interessiert die Menschen der Gesellschaft, die heute größtenteils nur noch oberflächlich denken. Wir haben in den letzten 3 Jahren erlebt, wie oberflächlich die Welt ist. Also es interessiert keinen mehr, was wirklich passiert. Es interessiert nur noch, was du auf ZDF und ARD siehst. Aber der Rest eigentlich dahinter, was eigentlich in dieser Welt los ist, juckt keinen mehr, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Und das führt genau zu dem Zustand, in dem wir heute sind.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass schon immer mehr Leute auch gucken und suchen, aber einfach die Wahrheit ist nicht greifbar für sie. Also ich weiß ganz viele, also man sieht irgendwie dahinter, es spielt sich was hinter den Kulissen ab.
Ja.
Und irgendwie die Moral im Land wird herabgesetzt und es gibt viele unlautere Dinge, die gezeigt werden. Aber viele Menschen wissen nicht, was dahinter steht. Also sie sehen bis zu irgendeiner korrupten Ebene, aber kennen das biblische Bild nicht. Also sie glauben nicht an einen Teufel, sie glauben nicht an böse Engel, sie glauben nicht an ein falsches System, Babylon genannt.
Mhm.
Sie, sie vermuten, da ist irgendwas, aber sie können es nicht greifen. Und das macht es, glaube ich, so schwierig, dagegen auch anzukämpfen in der Gesellschaft, weil sie gar nicht wissen, wie.
Natürlich, um es zu korrigieren, nicht alle. Es gibt genug Menschen, die auch hier sich Fragezeichen stellen, was läuft hier, was passiert, aber sie eben nicht genau, wie du sagst, nicht greifen können, ja, weil sie das Bild dahinter nicht kennen oder die Schrift. Aber der Großteil ist halt, das habe ich so wahrgenommen, der wirkliche große Großteil geht einfach geradeaus weiter und wird schon irgendwie, wir werden wieder normal werden. Ja. Mhm. Das ist halt eine gefährliche Entwicklung, das gefällt nur noch Satan, weil er weiß dann, ja, so leicht habe ich es noch nie gehabt. Ne?
Ja, genau. Und ich glaube, was wir jetzt gerade zum Ende der Zeit merken, ist, dass zwei Dinge ganz massiv angegriffen werden vom Teufel. Zum einen wissen wir aus der Prophetie her, es wird der Sabbat sein.
Sabbat, genau.
Es wird also sich zum Sonntag hin drehen. Und auf der anderen Seite, das Zweite, was wir aus Eden mitgenommen haben, die Ehe, wird massiv gerade angegriffen in diesen Tagen. Und jetzt natürlich unsere Frage, wenn wir diese Strömung in der Gesellschaft sehen und wir sehen, dass viel Verwirrung, viel Hass, viel Entzweiung entsteht, viel Spaltung, was können wir als Gemeinde tun, um dagegen zu steuern? Also wir als Ortsgemeinde vielleicht, egal ob hier oder irgendwo auf den Philippinen oder sonst wo in der Welt, wenn wir sehen, dass diese Strömung in der Gesellschaft gibt, wie können wir in der Gemeinde den Menschen zeigen, was eigentlich richtig ist?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich sage mal Aufklärung. Aufklärung. Einfach nochmal darauf zurückkommen. Also vielleicht haben die Hälfte oder drei Viertel oder 90% der Christen vergessen, was eigentlich das Bild ist, was Gott gezeichnet hat von einer Ehe oder vom wahren Ruhetag, dem Sabbat, nicht dem Sonntag. Vielleicht wissen wir schon gar nicht mehr, was Gott dazu wirklich gesagt hat, dass wir darauf nochmal hindeuten, nochmal zurückkommen und auch auf die Folgen aufmerksam machen, wenn wir diesen Weg verlassen. Dass es keinen neutralen Weg gibt, dass wir damit automatisch den Weg Satans begehen. Ja? Und das hat natürlich immense Folgen.
Genau, ich glaube auch, also das eine ist Aufklären und ich glaube auch Vorleben. Ne? Also ja. Die Gesellschaft muss es sehen. Genau. Also es muss irgendwo heile Familien geben und vielleicht ganze Gemeinden, bei denen das Familienleben funktioniert, dass die Gesellschaft das sehen kann. Und dann fragt, warum geht es bei euch und bei uns nicht? Also bei euch anders. Und wenn man auf die Bibel hinweist und sagt, Gott hat eine Ordnung, und Gott möchte Harmonie und wünscht sich Frieden, dann können wir den Menschen vielleicht dadurch das Evangelium näher bringen und auch ihnen diesen Frieden geben, selbst in dieser trüben Zeit, in der wir leben, und ihnen ein Verständnis vom Evangelium weitergeben. Und jetzt hast du eingangs gesagt, als ich fragte, welches Bild wird in der Gesellschaft gerade gezeichnet von Ehe und Familienleben, da hast du gleich darauf hingewiesen, auf eine, wie sagt man, Abstraktion vielleicht, also gleichgeschlechtliche Ehen, genau. Solche Dinge. Also diese ganze, heute, wie nennen sie die, LGBTQ+, was weiß ich, Bewegung.
Ja, genau.
Die sehen wir ja in der Gesellschaft, wie sie stark auch propagiert wird und sich ausbreitet. Und gleichzeitig merken wir aber auch, dass es an sämtliche Kirchengemeinden dieser Welt klopft. Egal ob Baptistengemeinde, Adventgemeinde oder evangelische oder katholische Kirche, überall klopft das. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Also warum könnte der Teufel Interesse an dieser Bewegung haben?
Im Grunde genommen ist es ja gar nicht so kompliziert, denn alles, was dem entgegengeht, was Gott gesagt hat, ist in Opposition zu Gott. Das heißt, wir dienen dem Teufel damit, wenn wir das mitmachen. Ja? Wenn Gott sagt, die Wand ist grün, aber der Teufel sagt, ich will, dass sie rot ist und wir alle sagen, sie ist rot, dann stellen wir uns damit gegen Gott, wir sind in Rebellion zu Gott.
Wir werden gegen die Wahrheit dann.
Genau, und gegen die Wahrheit. Mhm. Das ist eigentlich das Ziel, was der Teufel immer und immer wieder verfolgt, dass er das wahre Wort verfälscht, dass er es anders darstellt und dass die Menschen ihm mehr glauben als dem, was Gott sagt. Und damit hat er natürlich, das ist ja genau das, worum es geht, die Leute auf seine Seite zu ziehen. Und mit dieser Bewegung, also da muss ich auch sagen, ich bin erstaunt, was für eine Propagandamaschinerie da am Wirken ist, ja, um so eine wirklich verschwindend geringe Gruppe, Minderheit, so in den Fokus zu rücken. Das Thema LGBTQ.
Vor allem salonfähig zu machen und das auch zu propagieren und zu bewerben.
Das ist ja ein enormer Aufwand. Das ist das sind gerade Promillebereiche in der Gesellschaft oder vielleicht, dass es in leichten einstelligen Prozentbereich kommt. Wenn überhaupt. Was für eine Propagandamaschinerie dahinter steht. Also es scheint dem Teufel sehr wichtig zu sein.
Und ich glaube, ihm ist es deshalb so wichtig, weil wenn wir in Gottes Ordnung leben und wenn wir sein Wort befolgen und wenn es unsere Richtschnur ist, wir einen Segen erfahren. Also Gott hat uns sozusagen Ordnung gegeben, weil er uns segnen möchte.
Ja.
Der Teufel möchte uns jeden Segen wegnehmen. Und egal wo, aber ob es nun der Sabbat ist oder ob es die Ehe ist oder ob es Recht und Gerechtigkeit sind, Gesellschaftsordnung, er versucht halt alles kaputt zu machen. Er ist der Diabolos, der Durcheinanderwerfer.
Ja.
Und er weiß, wenn er diese Dinge kaputt macht, die Gott uns gegeben hat, zum Segen, dann bekommen wir diesen Segen eben auch nicht. Und die Gesellschaft geht kaputt, sie zerbricht.
So ist es.
Sie geht in die Rebellion. Und so ist, glaube ich, auch alles, wo er irgendwie ansetzen kann, um Dinge zu zerstören, da greift er auch an.
Mhm. Nun, richtig.
In der Gesellschaft sehen wir mittlerweile schon so einen Wandel oder so eine, wie sagt man, so eine, es wird angenommen, sozusagen diese Theorie von, es gibt 70 Geschlechter zum Beispiel in Deutschland oder es ist okay, wenn Mann und Mann verheiratet sind oder Frau und Frau oder die verrücktesten Dinge sozusagen. Es gibt keine definierten Geschlechter mehr.
Ja.
Also es gibt nicht nur Mann und Frau, sondern es gibt x Dinge dazwischen.
Ich möchte ein Baum sein und fertig. Ja.
Genau, das könnte man vielleicht sozusagen so, also lustig so ausdrücken. Also ich fühle mich heute als Baum.
Genau.
Also möchte ich auch, dass die Gesellschaft mich als Baum akzeptiert. Klingt ein bisschen verrückt, aber das ist so ein bisschen, ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber so ein bisschen ungefähr trifft das genau im Kern.
Ja, aber es ist so.
Was es ist, ja.
Also es ist, ja.
Und ich glaube, vielleicht wir können mal einen Bibelvers dazu lesen, wie Gott es sieht. Denn ich wollte dieses Thema gerne mit reinbringen, nicht nur, weil du es aufgeworfen hast, sondern weil es auch sozusagen, ich habe es mit draufgeschrieben, weil ich es für existenziell in dieser Zeit halte. Es macht unsere Gesellschaft kaputt.
Absolut.
Und es kommt in die Gemeinden.
Absolut, absolut.
Und ich will mal einen Bibelvers zeigen oder eine kleine Bibelstelle in Römer 1. Ja, genau, Römer 1, 26, 27 und ich will noch Vers 32 dazu lesen.
Ja.
Römer 1, 26, 27 und ich lese noch Vers 32. Da heißt es, darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst empfangen. Springe ich zu Vers 32.
Mhm.
Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Also hier spricht es so ein bisschen von den letzten Tagen, also wie es so sein wird.
Mhm.
Wie Gott, also die Bibel sagt, die Menschen am Ende der Zeit werden sehr gottlos sein. Und hier schreibt Paulus davon, wie es denn sein wird. Und unter anderem zeigt er hier diese Unzucht, diese sexuelle Zügellosigkeit. Und dann sagt er aber, sie haben gewusst, dass es falsch ist und haben es trotzdem gut geheißen und auch noch die gelobt, die es gut heißen.
Genau.
Das erinnert mich sehr an unser Gesellschaftsbild heute.
Mhm.
Und die Gesellschaft hat ja vielleicht schon immer falsche Dinge gemacht, zumindest Menschen, die Gott nicht kennen.
Also, ja.
Aber das sind Menschen, die wissen, dass es falsch ist und machen es trotzdem. Also, wie sieht das in den Kirchen dieser Welt aus? Da geht es ja auch schon drunter und drüber.
Ja, man hätte ja eigentlich meinen müssen, als das ganze Thema ein bisschen salonfähig wurde vor, ich weiß nicht mehr genau, waren das 10, 15 Jahre, wo man das immer mehr reingepusht hat und das Thema gleichgeschlechtliche Ehe wurde immer mehr publiziert und so weiter.
Diversität, sagen Sie heute noch.
Ja, und genau. Und da hätte man eigentlich erwarten können oder müssen, dass spätestens, wenn das an den Türen der Kirchen klopft, dass ja ein klares Nein kommt von jeder Kirche. Weil muss man eigentlich nur die Frage stellen, muss sich die Bibel oder das Wort Gottes der Kirche unterordnen oder muss sich die Kirche dem Wort Gottes unterordnen? Ja? Und ich glaube, da haben wir was falsch verstanden. Mittlerweile sind wir so weit, dass viele Kirchen sich tatsächlich die Autorität rausnehmen, dass sie das Wort Gottes unter sich ordnen, ja? Anstatt sie sich unter das Wort Gottes ordnen. Und genau deswegen passiert, was jetzt passiert. Mhm. Man fängt an, Dinge zu interpretieren, man fängt an, über Dinge zu reflektieren in einem falschen Sinne, wie es Gott gar nicht nie gemeint hat. Und man fängt, und das finde ich gefährlich, wenn man wenigstens dazu stehen würde und sagen würde, okay, ja, Gott sagt, das ist definitiv falsch, aber wir machen es jetzt anders. Dann wüsste man ja wenigstens, die stehen in offener Rebellion zu Gott. Aber man versucht ja, und das finde ich so gefährlich, Sünde als legitim salonfähig zu machen, und zwar in den Kirchen. Das heißt so, dass nach dem Motto, Gott hat es so nie gesehen. Das kann man heute nicht mehr so sehen.
Das ist interessant, wenn man das sagt. Also damals war das vielleicht richtig, aber heute nicht mehr.
Dann an der Stelle muss ich, wenn ich kurz eine Klammer aufmachen darf. Ich habe das Argument auch schon mehrfach gehört. Dann hat Gott ein Problem. Wenn Jesus wiederkommt und das große Gericht, dann muss sich Gott bei den Menschen von Sodom und Gomorra entschuldigen für das, was er damals gemacht hat, wenn das eigentlich falsch war. Und wenn das heute nicht mehr so ist, müsste er sie auferwecken und sagen, es tut mir leid, dass ich euch damals vernichtet habe, war ein Fehler von mir. Also wie töricht muss man sein, um solche Gedanken zu haben? Ja?
Das ist ein guter Punkt, ein gutes Beispiel. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass man eine Gemeinde sagt sich ja, also unterstellt sich ja immer irgendwem. Also wem ihr euch unterstellt, diesen Sklaven seid ihr. Ja. Ich kann jetzt also entweder sagen, ich folge Gott, genau, bin Diener Gottes und unterstelle mich dem Geist Gottes oder ich unterstelle mich dem Geist dieser Welt. Mhm. Als Gemeinde musst du dir irgendwo hin.
Ja, klar.
Ganz schlecht ist, glaube ich, wenn man versucht, so einen Spagat zu machen. Man hinkt dann auf beiden Seiten. Also ist Gott der Herr, folg ihm. Es ist Baal sozusagen, es ist die Welt, folg der Welt.
So ist es.
Aber versuch nicht beides zu machen.
Genau.
Halb in der Welt zu sein und sagen, naja, das sind irgendwie Lehren, die widersprechen der Bibel, aber ich nehme ein paar davon an. Aber im Grunde genommen setze ich meinen Glauben schon auf die Bibel. Das ist brandgefährlich.
Absolut.
Und die Gemeinden haben dann einen sehr schlechten Einfluss in die Gemeinde. Jetzt ist es natürlich so, dass wir uns als Gemeinde damit auseinandersetzen müssen, denn dieser Welt geht es ja immer mehr drunter und drüber. Also immer mehr Chaos, auch in Bezug auf diese zum Beispiel LGBTQ-Bewegung, also sexuelle Unzucht. Und es kommt jetzt in die Gemeinden hinein. Wir müssen uns also damit beschäftigen. Jetzt, wie gehen wir mit so etwas um? Also erstmal können wir, glaube ich, sagen, Homosexualität ist eine Sünde, wie viele andere auch.
Richtig.
Und wir alle sind Sünder. Nicht jeder von uns ist homosexuell, aber jeder hat irgendwie Sünden, mit denen er kämpft im Leben.
So ist es.
Und ich glaube, ein großer Unterschied zwischen sozusagen Menschen, die in der Gemeinde sind und Menschen außerhalb der Gemeinde, sind, dass alle, die in der Gemeinde sind, ihre Sünden überwinden wollen. Also wir kämpfen und sagen, wir wollen Überwinder sein.
Mhm.
Jetzt außerhalb können wir den Menschen keinen Vorwurf machen. Wir dürfen sie auch nicht richten. Paulus sagt,
was habt ihr mit denen da draußen? Ihr sollt die da drin richten, sagt er.
Genau.
Richtig.
Ist, glaube ich, 1. Korinther 5. Ne?
Genau.
Ja. Ich will nicht die richten, die draußen sind. Ich habe die zu richten, die in der Gemeinde
so
sind. Die draußen haben die Wahrheit nicht und leben halt so.
Genau.
Aber innen drin, da muss ich ja sagen, jeder Mensch ist willkommen und jeder Mensch ist ein Sünder. Da ist auch niemand, der ohne Sünde ist. Jeder Mensch ist willkommen, aber er muss die Einstellung haben, ich will, dass die Sünde überwinden.
Genau.
Wenn ich nun aber sage, ich will gerne Sünder bleiben, wenn ich in die Gemeinde komme und sage, ich bin Ehebrecher, ist ja ähnlich wie Homosexualität, und ich sage, ich möchte gerne Ehebrecher bleiben, dann muss die Gemeinde sagen, das ist nicht richtig. Das können wir auch nicht unterstützen. Bei Homosexualität aber heute wird scheinbar so eine Ausnahme gemacht. Und das ist, glaube ich, ein gefährlicher Weg. Ich möchte mal was zeigen.
Ja.
In Jesaja 5, Vers 20.
Ah ja, genau.
Bekannte.
Ganz, ganz bezeichnend für die heutige Zeit.
Ja. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen.
Genau. Genau den Nerv der Zeit getroffen. Ja. Genau das passiert heute. Was du vorher gesagt hast, zwischen Gemeinde und Welt, ja, und da unterscheidet ja auch Gott. Ja. Und, Jesus hat auch, ist mit den Pharisäern, mit den Sadduzäern, mit den Schriftgelehrten, mit den Priestern, ist er anders umgegangen wie mit den Heiden oder ganz anderen. Ja. Also da gibt es definitiv in diesem Sinne ja, zwei Maßstäbe, die Gott ansetzt. Ja. Der eine hat Erkenntnis, der andere hat sie nicht. Und je nachdem wird der Maßstab angesetzt. Ja. Und wir sind aber die Gemeinde Gottes. Und jetzt, was ich so gefährlich finde und was du vorher auch gesagt hast, das ist völlig richtig. Wir folgen Jesus nach und wir folgen ihm deswegen nach, weil wir leben wollen. Wenn ich nicht leben will, dann kann ich in die Welt gehen, dann kann ich die Sünde tun, was ich will, irgendwann mal werde ich sterben und den ewigen Tod, das war's. Ja. Aber das will ich ja nicht. Ich habe mich entschieden, Gott zu folgen, also zu leben. Und leben bedeutet Abstand nehmen von der Sünde, denn Sünde ist ja der Tod. Sünde, der Sünde sollt, ist der Tod. Wie paradox ist es dann, wenn ich überhaupt kein Bestreben habe, überhaupt kein Ansinnen in mir ist, dagegen irgendwie zu kämpfen, sondern zu sagen, das ist doch in Ordnung. Und das ist das Gefährliche in der Gemeinde, was jetzt passiert, auch mit diesem LGBTQ, die Sünde zu legitimieren. Mhm. Und wir befinden uns an einem Punkt, wo genau das, so wie ich das jetzt im Moment sehe und auch wahrnehme, genau das versucht wird. Und ich finde, hier werden nicht nur rote Linien überschritten, ich finde, hier wird wirklich auch offen gegen Gott rebelliert. Und die Frage ist, Petrus sagt ja, Gott lässt sich nicht spotten, irrt euch nicht. Ja. Mhm. Die Frage ist, wie lange wird Gott noch zuschauen? Aber die andere Frage, die wir uns noch davor stellen müssen, ist, sollen wir auch nur zuschauen und sagen, ja, ist halt so? Oder müssen wir unsere Stimme erheben, müssen wir sagen, hey, wir sind verantwortlich in der Gemeinde Gottes, wir sind als Verantwortungsträger eingesetzt, wir haben eine heilige Verantwortung und die ganze Gemeinde befindet sich im Moment an einem Weg, an einem Scheideweg, wo man eine Entscheidung treffen muss. Wie geht es jetzt weiter? Mhm.
Sehr. Es ging auch, vielleicht hast du es mitbekommen, ganz bestimmt sogar, dass ging gerade ein Brief rum, ein Schreiben, auch aus den Adventgemeinden, dass irgendwo ein Leiter sozusagen das verteidigt hat und gesagt hat, naja, Homosexualität in den Gemeinden, da müssen wir mal drüber diskutieren und so, das kann okay sein. Und sozusagen in seinem Schreiben sagt, dass früher gab es die Debatte um Homosexualität in der Gemeinde schon einmal. Und es sind Leute aufgestanden und haben sozusagen viele Dinge falsch gemacht. Sie haben sich gegen Homosexualität gestellt und haben dann viele Dinge falsch gemacht. Und anhand der Früchte sieht man, dass sie nicht Gottes Volk sind. Also sie waren dagegen, haben keine guten Früchte gebracht. Also müssten wir dann schlussfolgern, so ungefähr geht das aus dem Brief hervor, dass das der falsche Ansatz war, gegen Homosexualität zu sein. Denn da waren nur schlechte Früchte zu sehen. Es muss also was anderes sein. Und ich glaube, dass dieser Ansatz schon also vom Grundgedanken her nicht nur falsch, sondern auch fatal ist.
Gefährlich.
Gefährlich, genau. Ich will mal zeigen, warum. Wenn wir, also vielleicht ganz kurz zur Geschichte, was ist damals passiert? Also es war auch in den Adventgemeinden, da gab es diese Diskussion, einige Jahre schon her, ob sozusagen Homosexualität geduldet werden sollte in den Gemeinden, ob wir das akzeptieren sollen als, oder vielleicht sogar
als gegeben hinnehmen,
unseren Segen drauf geben sollen. Mhm. Und da gab es dann die Idee, man könnte doch vielleicht sozusagen eine Einrichtung gründen, um diesen Menschen wirklich zu helfen. Denn wir helfen ja auch allen anderen Alkoholikern oder anderen Leuten mit anderen Problemen. Mhm. Denen helfen wir ja auch, das zu überwinden. Jetzt ist das eine besondere Sünde dieser Zeit, also versuchen wir das zu überwinden und man hat so einen jemanden. Es gab sozusagen eine Institution, die sich mit diesen Menschen beschäftigt. Und die Anklage ist, dass derjenige, der diese Institution geleitet hat, böse Gedanken hatte und eigentlich viel mehr Schaden angerichtet hat, als Gutes getan hat. Und jetzt, ich nehme es einfach mal so hin und sage, nehmen wir an, das war so. Jetzt ist, wenn es so gewesen ist, ist es dann richtig zu sagen, weil das Schaden gemacht hat, deshalb war der Weg falsch und wir müssen genau den anderen Weg gehen. Und ich will mal zeigen, was das bedeuten würde. Dazu gehe ich mal in Lukas 23 und dann ab Vers 39, das ist die Geschichte der Kreuzigung von Jesus. Ich will gleich mal, es ist ein bisschen ungewöhnlich, vielleicht die Geschichte dafür zu nehmen, aber ich will auf was Besonderes hin. Mhm. Lukas 23 und dann ab Vers 39. Da heißt es hier, einer der gehängten Übeltäter, also Christus hing ja am Kreuz und neben ihm links und rechts hingen noch zwei andere. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Nun, dieser Schächer, dieser berühmte Schächer, der da am Kreuz hängt, von dem wissen wir, er ist einen falschen Weg gegangen.
Ja.
Also er ist ein Übeltäter, so beschreibt ihn die Bibel. Und jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht haben die Menschen ihn ja auch böse behandelt. Es hat ja bestimmt eine Vorgeschichte. Und irgendwie, vielleicht haben die Soldaten, waren sie auch gemein zu ihm und ihn da anzunageln, wegen was auch immer, wegen seiner Missetat. Mhm. Jetzt könnte man sagen, lass ihn doch frei, weil vielleicht die Soldaten falsch gehandelt haben, lass den Mann wieder frei. Weil die auch schlecht gehandelt haben, an einem Mann, der schlecht gehandelt hat, sagen wir, ihre Handlung war falsch, wir setzen ihn frei. Das ist ungefähr genau das Gleiche, wenn ich sage, weil da jemand falsch gehandelt hat, an jemand anderen, der falsch gehandelt hat.
Ja.
Und was ist denn hier eigentlich tatsächlich passiert? Nun, dieser Mann hängt am Kreuz und sagt, wir hängen gerechterweise hier. Also er erkennt an, dass das, was er gemacht hat, falsch ist.
Genau.
Und daraufhin wird ihm von Christus vergeben und er wird gerettet. Der andere hat das nicht gemacht.
Ja.
Wenn der jetzt also da gehangen hätte und gesagt hätte, ich hänge nicht gerechterweise hier, meine Missetaten sind okay, ich kann die weiterleben, ich möchte bitte aber trotzdem gerettet werden. der Mann wäre nicht gerettet worden.
So ist es. So ist es.
Und das ist, glaube ich, ein Problem, das wir heute haben. Wir sagen, naja, der hängt da, aber so böse waren die Sachen ja gar nicht. Er kann das schon weitermachen, aus Liebe wird er schon irgendwie gerettet werden. Aber nein, es brauchte, er musste, also es brauchte das, dass er Böses böse nennt und Gutes gut. Er sagt zu Christus, er ist unschuldig sozusagen hingerichtet. Und zu sich selbst und dem anderen Übeltäter sagt er, was wir gemacht haben, war böse.
Ja.
Nach dem Maßstab Gottes.
Ja.
Und das soll auch immer unsere Richtschnur sein. Wenn wir gerettet werden wollen,
richtig,
müssen wir so sein wie dieser Stecher am Kreuz.
So ist es, ja. So ist es. Und ich sehe auch in der Argumentation dieses Vorstehers, der dort einen Brief dazu geschrieben hat oder etwas herausgegeben hat, sehe ich im Grunde genommen nichts anderes als der Versuch, dadurch, dass jemand im Leben falsch gehandelt hat, den Versuch, das als Argument vorzuschieben, um die Sünde zu legitimieren. Um eine Sünde zu legitimieren. Das ist im Grunde genommen sehr leicht zu durchschauen, wenn man darüber dann mal nachdenkt und sieht, da müssen wir sich die Frage stellen, wenn das wirklich ein fruchtbares Instrument wäre, dann können wir sehr vieles legitimieren. Dann können wir immer auf andere schauen, was die gemacht haben und nicht gemacht haben und dann einen bestimmten Fall, der im Zusammenhang steht, nehmen und sagen, guck, dann ist das also doch nicht richtig oder doch falsch gewesen und können Dinge so hinstellen, wie wir sie wollen. Na dann, gute Nacht. Also wenn wir keinen Maßstab mehr haben aus dem Wort Gottes, dann haben wir ein Problem. Satan macht das sehr geschickt heute.
Genau, das wäre ungefähr so, als wenn ich sage, weil ein anderer was falsch gemacht hat, darf ich jetzt auch was falsch machen.
Genau, richtig.
Also das wäre jetzt runtergebrochen auf ganz
einfaches. Oder mit einem ganz simplen, wenn ich werde in der Stadt geblitzt mit 70, ja, das war falsch, ich darf nur 50 fahren, ja. Und wenn ich jetzt aber dem anderen sage, der über Rot gefahren ist, ja, das war falsch, was du gemacht hast, ist das jetzt richtig, was ich zu ihm sage oder nicht? Es ist richtig. Es ist falsch, was er gemacht hat. Ich bin zwar auch geblitzt worden, aber trotzdem ist es falsch, was er gemacht hat. Also wir müssen die Dinge differenzieren. Ja? Und nicht sagen, nur weil der so gehandelt hat, ist der andere jetzt quasi frei, oder wie?
Ja, genau.
Was für ein Zusammenhang existiert da? Das ist ja keine, da gibt es keine Kausalität.
Genau, in dem Fall wäre sozusagen der Maßstab unser Gesetz, unsere Straßenverkehrsordnung.
Genau.
In dem Fall ist der Maßstab die Bibel.
So ist es.
Und da dürfen wir nicht von abgehen.
So ist es,
das genau. Muss die Grundlage unserer Entscheidung sein, vor allem in der Gemeinde.
Ja.
In der Gesellschaft können wir es nicht erwarten. Das sind viele Menschen, die kennen Gott nicht. Ja. Aber in der Gemeinde muss es so sein. Und in unserem persönlichen Leben natürlich auch, wenn wir Christen sind. Und ich habe mich mal gefragt, was können wir eigentlich tun, um die Gemeinden jetzt zu schützen in dieser Zeit? Denn wenn wir das sehen, diese Strömung in der Gesellschaft, also sozusagen Unzucht wird legitimiert und wird akzeptiert. Und das kommt jetzt auch in die Gemeinden rein. Jetzt in den Gemeinden sind ja Menschen, die kommen aus überall aus der Welt, jeder hat sein Päckchen zu tragen und jetzt kommt plötzlich Menschen in Verantwortung und sagen, eigentlich ist das schon ganz okay. Also böse Sachen gut zu nennen, gute Sachen böse zu nennen. Also es einfach auszudrücken. Was können wir tun, um unsere Gemeinden zu schützen? Und da kam ich auf 2. Timotheus, Kapitel 4. Und da können wir mal ab Vers 2 lesen. Denn das ist was, das glaube ich, was du machen kannst, was ich machen kann, was jeder andere machen kann. 2. Timotheus 4, Vers 2 bis 5. Paulus sagt zu dem jungen Timotheus, verkünde das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus.
Ja.
Also tritt dafür ein, ermahne, hilf den Menschen, also predige die Wahrheit, tu das Werk eines Evangelisten.
Im Grunde genommen das ist ja total einfach, was hier Paulus als Ratschlag gibt, aber er hält es offensichtlich für notwendig, diesen Ratschlag nochmal zu geben oder extra zu erwähnen, dass wir nicht vergessen, dass wir die einfachsten Dinge immer noch tun können. Nämlich, wenn wir sehen, dass das von der Wahrheit abgewichen wird, dass wir nochmal darauf hinweisen, und zwar nicht nur so am Rande, sondern er sagt, tu es, auch wenn die Zeit gelegen oder ungelegen ist, überführe, tadle, ermahne, also sag, was Sache ist. Anhand vom Wort Gottes. Ja.
Mhm.
Erst recht, wenn du siehst, dass die Sachen verdreht werden. Ja. Steh auf und sag was dazu.
Und interessant, das heißt, sei es zur Zeit oder Unzeit.
Genau.
Also egal, wie die Gesellschaft sich bewegt, egal, ob es gerade modern ist oder nicht,
genau.
Das Wort Gottes bleibt immer bestehen.
Genau.
Mhm. Ja. Dann vielleicht mit Hinblick auf die Zeit, vielleicht noch ein anderes Thema, wo ich gedacht habe, das beschäftigt gerade die Welt. Klar, ja, wir sehen diese großen Bewegungen, LGBTQ-Bewegungen, aber eben auch andere Dinge, die jetzt gerade aktiv zu sehen sind in der Welt, in Europa und auch in Deutschland, nämlich Klimaschutzaktivismus. Mhm. Wie nimmst du diesen Klimaaktivismus derzeit wahr?
Ja, also wenn ich die Dinge so beobachte, dann fällt es mir unheimlich schwer, das, was da passiert, als normal hinzunehmen. Ja? Also das übersteigt ja schon jegliches Vorstellungsvermögen, was hier eine Minderheit an Dingen tut. Ja? Und man kann es sich dann am Ende immer nur noch so erklären, es bleibt für mich immer bloß die gleiche Erklärung über, also auch hier wird sehr viel gepusht, ja, so wie in den letzten 2-3 Jahren in vielen Bereichen gepusht wurde, ja, bestimmte Dinge wurden halt aufgeputscht, damit sie die Medienwirksamkeit erreichen, die eigentlich beabsichtigt war. Und auch hier sehe ich genau das Gleiche und dann komme ich immer nur zum gleichen Schluss, dahinter ist eine Agenda. Es geht uns gar nicht anders. Aus einem natürlichen Verlangen heraus, dass eine Minderheit immer so viel Kraft bekommt, ja, da muss da etwas dahinter stecken. Eine Lobby, eine Agenda, eine, was auch immer, ja. Es muss aber was dahinter stecken mit Kraft, ja. Sonst ist es nicht erklärbar, weil es ist eigentlich ein kleines Thema, wenn ich es mal so sagen darf, im Verhältnis zu dem, wie es präsentiert wird momentan, ja, wie es aufgeputzt wird. Und was ich so eklatant finde und eigentlich, ja, klar, wir wissen, es steckt was dahinter, ich weiß es. Aber alle Wissenschaftler, egal, also Professoren, Doktoren, Akademiker, Intellektuelle, jeder, der in dem Bereich aktiv ist, auf dem Bereich Klimaforschung und so weiter, der irgendwas sagen würde, was entgegen dem aktuellen Mainstream, ja, ist, wird sofort ausgeschaltet. Ja. Das heißt, die kommen gar nicht richtig zu Wort. Die werden dann diffamiert und so weiter. Ja. Und spätestens hier an diesem Punkt müssten wir uns die ernsthafte Frage stellen, was läuft hier eigentlich, wenn eine zweite Meinung nicht mehr zugelassen wird. Das haben wir erlebt die letzten 3 Jahre. Also da, hier an dem Punkt müssen wir ansetzen. Warum? Immer die Frage, warum werden führende Professoren, führende Intellektuelle unserer Zeit so an den Rand gedrängt? Ja. Mhm.
Hast du schon ein bisschen beantwortet, was ich noch fragen wollte? Also die Frage, was macht das eigentlich so gefährlich, ist genau, glaube ich, das. Es wird keine andere Meinung zugelassen. Ja. Es wird dargestellt als eine wissenschaftliche Diskussion,
genau.
Aber die findet eigentlich gar nicht statt.
Richtig.
Das heißt, der große Teil der Wissenschaftler ist auf der Seite für X oder Y.
Genau.
Ohne dass es jetzt wirklich, also dass die offene Diskussion auch geführt wird. Es gibt mittlerweile Stimmen, auch in Deutschland, die sagen, es muss sozusagen endlich gesetzt werden, dass wer den Klimawandel leugne, strafrechtlich verfolgt wird. Also das ist ja nicht mehr die Idee, lass uns mal wissenschaftlich diskutieren, sondern wenn du anderer Meinung bist, sollte man dich einsperren.
Genau.
Jetzt unabhängig davon, wer jetzt da Recht hat. Also wie gefährlich das Kohlendioxid nun ist oder nicht. Aber diesen Diskurs nicht mehr zuzulassen, nee. Das ist brandgefährlich.
Aber ist das nicht immer ein signifikantes Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt, in dem Moment, wo du eine zweite Meinung zulässt? Dann, ja. Spätestens hier müsst Klingeln machen, ja, bei jedem, Alarmglocken, und dann müsste ich mir die Frage stellen, was läuft hier eigentlich?
Das ist der Grund, warum du sagst, es müsste eine Agenda hinterstehen, weil es sieht so aus, es wird einspurig gefahren.
Genau. Ja. Und das ist das, was ich auch vorher meinte, vor 20 Minuten, eine halbe Stunde, wo wir über diese ganzen Dinge gesprochen haben, die da laufen in dieser Welt, wo die Welt einfach mitmarschiert und so oberflächlich ist. Ja? Also selbst in so elementaren Sachen, wenn keine zweite Meinung mehr zu, das kann ja nie sein in einer Demokratie, dass dann so gepeitscht wird, ja, und keiner mehr was zu sagen hat. Also das... Die Leute gehen trotzdem weiter. Das ist das Oberflächliche. Das ist das, ja. Wie kriegt man das in den Griff?
Ja, jetzt müssen wir uns ja oft den Vorwurf gefallen lassen. Sollten nicht gerade wir als Christen uns auch gerade jetzt in dieser Zeit für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen?
Aber selbstverständlich. Die Schöpfung Gottes. Gott hat sie uns gegeben, um sie zu bewahren und nicht zu zerstören. Mhm. Wir Menschen haben Raubbau betrieben mit ihr, seitdem wir gemerkt haben, oh, man kann ja Profit rausschlagen. Und im Moment die einzige Motivation eines Menschen ist nur noch die, zu handeln, indem er Profit, ja, also Profit überall. Und egal, was daran kaputt geht oder darunter leiden muss, spielt keine Rolle mehr, Hauptsache der Profit ist da. Natürlich wurde so die Erde immer mehr zerstört, aber das Problem sehe ich nicht in einem umweltbewussten oder verantwortungsvollen Handeln der Natur oder der Schöpfung gegenüber, ich sehe das Problem eher darin, dass die Dinge massiv überzogen werden. Ja, also dass das aus einer Maus ein Elefant gemacht wird, das sehe ich als Problem. Und das muss man aber auch tun, damit man das Ziel, was dahinter steckt, ja, also die Agenda, die da auch läuft, damit das auch funktioniert und auch aufgeht, der Plan. Deswegen muss man Dinge so massiv übertreiben. Ja.
Ich glaube, also ich gehe sogar so weit, dass ich sage, ja, wir müssen als Christen, sind wir sozusagen gebunden, also durch die Schöpfung Gottes, dass wir die Schöpfung bewahren. Das war unser Auftrag am Anfang.
Natürlich.
Also Umweltschutz ist gut und wichtig, auch Naturschutz, ja. Tierschutz. Bei Klimaschutz geht es mir zu weit, weil das Dinge anspricht, die wir eigentlich meiner Ansicht nach gar nicht wirklich handeln können. Und ich sehe sozusagen in dem Bereich so eine Aggressivität.
Ja, genau.
Über sozusagen spekulative Thesen. Zum Beispiel, also wenn wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen bis zu einem gewissen Zeitpunkt,
genau.
Dann wird alles gut. Ist eine wilde These.
Natürlich.
Die einfach mal aufgestellt wurde und jeder hat unterschrieben und bindet sich da jetzt dran.
Ja.
Und jetzt haben wir so eine These vor Augen und sagen, wenn wir das schaffen, wird alles gut.
Ja.
Aber keiner weiß, wo kommt. Also hat das überhaupt einen wissenschaftlichen Hintergrund? Hat das überhaupt eine Grundlage, diese Forderung? Und da, finde ich, geht es zu weit. Denn was wir da merken, ist, dass die Menschen angepeitscht davon sind, dass es heißt, die Welt wird untergehen. Und wenn wir nicht jetzt handeln, ist es zu spät.
Genau.
Dass sich Menschen auf Straßen kleben. Dass sie sich an irgendwelche Gemälde, Fahrzeuge kleben. Dass sie Sachbeschädigungen insofern tun, dass sie zum Beispiel bei größeren Fahrzeugen, SUVs, Reifen zerstechen. So eine Art Selbstjustiz wird da jetzt gefördert.
Genau.
Und das eben auch politisch unterstützt. Und das macht mir Sorge.
Ja, ja, richtig. Es ist so ein Selbstläufer geworden. Es hat eine Eigendynamik entwickelt. Und die Klimaaktivisten oder viele von denen, was man jetzt in den Medien mitbekommt, das geht ja wirklich an keinem vorüber, sie legitimieren ihr Handeln durch die Not, die angeblich da ist. Ja? Und das gibt ihnen in ihren Augen die Legitimation und jeder hat sich davor gefälligst zu beugen. Also die scheuen sich auch nicht mehr unsere Staatsgewalt, also die Exekutive, Judikative, egal wer dort auftritt, auch noch böse zu beschimpfen. Also was da läuft, was man so gesehen hat, die letzten Monate, ist schon, also hätte ich nicht gedacht, dass sowas in Deutschland möglich ist.
Ich will den Aktivisten auch nicht, also zumindest nicht allen, wirklich das aufrichtige Motiv absprechen, den Planeten retten zu wollen. Nur ist es halt die Art und Weise, was geschieht, ist so typisch für unsere Gesellschaft, für unsere Zeit, diese Gewaltbereitschaft, diese Selbstjustiz.
Immer also, gleich von 0 auf 100.
Ja, genau.
Sofort.
Man merkt schon, also irgendwas ist im Volk, dass das Volk so massiv sozusagen spaltet ins eine Extrem und ins andere Extrem. Das ist halt ja, gefährlich. Jetzt ist es natürlich so, dass in diesem ganzen Tohuwabohu um uns rum, wir uns ja als Gemeinden versuchen uns ja einzusetzen, natürlich, wir sagen, wir wollen natürlich die Natur schützen, ist von Gott gemacht für uns, wir haben den Auftrag, sie zu bewahren. Wie können wir da jetzt ein gesundes Gleichgewicht finden, also in den Gemeinden? Denn in den Gemeinden droht es ja auch sozusagen. Einige springen auf den Zug mit auf und sagen, wir müssen jetzt die Welt retten, indem wir, ich weiß nicht, alle Autos verbieten.
Hm.
Und andere sagen, es ist völlig egal, wie doch egal, was mit der Welt passiert. Wir kriegen sowieso bald eine hübsche neue. Und jetzt natürlich als Christen setzen wir uns dafür ein, dass die Natur erhalten bleibt und bewahrt wird. Welchen Fehler können wir sozusagen als Gemeinden hier machen? Und ich will den einfach mal offen benennen, damit wir nicht in diese Falle hineinrennen. Ich habe als einen Bibeltext dazu rausgesucht, in Markus 14 und dort Vers 7. Da sagt Christus, ein ganz anderer Zusammenhang, aber lässt sich hier gut anwenden, dass es hier als Christus gesalbt wurde, mit diesem teuren Öl, und dann sagen Judas, sagt, Moment mal, das kann man doch besser verkaufen.
Genau, richtig.
Und da sagt Christus, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Also Christus macht hier was deutlich. Er sagt, es gibt hier Prioritäten.
Genau, der Fokus.
Der Fokus sozusagen ist momentan auf Christus.
Genau.
Ihr könnt Gutes tun, wenn ihr wollt. Also die Armen sind, werdet ihr bis zum Ende der Zeit, wird es Arme geben und ihr könnt euch um diese Menschen kümmern, wenn ihr das wollt. Aber der Fokus sollte jetzt sein auf Christus, solange er da ist.
So ist es.
Solange Gnadenzeit ist. Und das ist bei uns in den Gemeinden, glaube ich, genauso.
Ja.
Jeder, der möchte, kann sich für Umweltschutz, Naturschutz engagieren, kann Dinge tun. Aber der Fokus muss ganz woanders liegen.
Genau.
Als Gemeinde haben wir die Verantwortung und die Mission, der Welt die dreifache Engelsbotschaft zu bringen.
So ist es. Und alles andere, was oder mal anders ausgedrückt, alles andere sind Nebenkriegsschauplätze, wo ich sage, es ist nicht so, dass das überhaupt keine Bedeutung hat, aber Mäßigkeit, alles mit Maß. Und wir sehen aber jetzt im Moment, dass bestimmte Dinge eben komplett übers Maß hinaus gepusht werden, ja, und dann auch viele auf dieses Pferd aufspringen. Ja. Genau das ist das Problem, dass die Nebensächlichkeiten zu Hauptsächlichkeiten werden und wir verlieren den Fokus, das Eigentliche aus den Augen, und das war's. Damit hat Satan es auch erreicht. Also er hat so viele Facetten, wie er im Moment die Welt umkriegt. Ja. Das ist unvorstellbar. Und im Grunde genommen hilft nur noch eins, wirklich alles fallen zu lassen und zurück zu Christus. Mhm. Aufrichtig zu Christus zurück, ja.
Absolut, genau. Und es ist halt die Gefahr ist, wir sehen die Gesellschaft, wie sie in Teile zerrissen wird,
ja.
Also immer in die Extremen,
genau.
Und das Gleiche eben in der Gemeinde, und da müssen wir gegenwirken.
Ja.
Wir müssen sagen, du kannst das Gute tun, wenn du dich dafür einsetzen willst, achte aber darauf, dass es sozusagen legal ist, was du machst,
ja.
Und informier dich, ob das richtig ist oder falsch, was du tust. Aber der hat dein Hauptfokus als Christ, muss es sein, Menschen zu Christus zu führen, also um sie zu retten.
So ist es.
Und da dürfen wir als Gemeinde unseren Fokus nicht verlieren. Wir haben keine andere Legitimation in dieser Welt,
so ist es, ja.
Außer eben das zu tun.
Genau.
Und eine Welt, in der so viel Lüge momentan herrscht und so viel Fake News und Ungewissheiten, gerade sie brauchen heute die Wahrheit der Bibel.
So ist es.
Denn es gibt nur einen Weg nach Hause, und der ist über Christus. Und Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
So ist es.
Vielleicht bis hier. Ich glaube, wir könnten noch über ganz viele Punkte sprechen, was wir gerade aktuell sehen. Aber unsere Sendezeit läuft ab. Und dann würde ich sagen, wir haben ein bisschen was besprochen, und ich hoffe, wir konnten ein bisschen warnen, sozusagen, wo die Knackpunkte heute liegen und wie wir vielleicht ein bisschen dagegen steuern können.
Mhm.
Dir herzlichen Dank, dass du wieder gekommen bist. Macht mir viel Freude, mit dir solche Themen zu besprechen. Und auch ein Dank an alle Zuschauer, die wieder dabei waren. Euch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.